gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe.
Herzlich willkommen zur 13. Folge des Geschichtsschatten-Podcasts. Ich bin der Sam, euer Historiker und Religionswissenschaftler aus der Schweiz. In der letzten Folge haben wir uns mit der Auseinandersetzung zwischen Martin Luther und den Medici-Päpsten Leo X. Und Clemens VII. Beschäftigt. Heute widmen wir uns einem Thema, das weniger bekannt, aber nicht minder faszinierend ist. Die heutige Reise führt uns zurück von der Renaissance in die Zwischenkriegszeit im 20. Jahrhundert nach Deutschland. In dieser Folge tauchen wir in ein Thema ein, das weit weniger bekannt ist als andere Aspekte des Zweiten Weltkriegs: die Rolle einer religiösen Minderheit innerhalb der Wehrmacht. Anders als in unserer 5. Folge, in der wir die Verfolgung der Zeugen Jehovas durch das NS-Regime beleuchtet haben, betrachten wir diesmal eine Gruppe, die nicht Opfer, sondern Teil des militärischen Apparats war. Diese Thematik wirft eine Reihe faszinierender und zugleich herausfordernder Fragen auf. Wie fanden sich gläubige Männer, deren Überzeugungen oft im klaren Widerspruch zur Ideologie des Nationalsozialismus standen, plötzlich als Soldaten in Hitlers Armee wieder? Wie rechtfertigen sie ihre Teilnahme am Krieg, sowohl vor sich selbst als auch innerhalb ihrer Ordensgemeinschaft? Welche innere Konflikte ergaben sich aus dem Spannungsfeld zwischen christlichem Glauben, militärischem Gehorsam und der brutalen Kriegsrealität? Indem wir dieses Kapitel der Geschichte aufschlagen, werfen wir nicht nur einen Blick auf das Handeln der Glaubensgemeinschaft im Krieg, sondern auch auf die komplexen moralischen und theologischen Fragen, mit denen sich gläubige Soldaten in einer Diktatur konfrontiert sahen. Wir beleuchten die historischen Hintergründe, individuelle Schicksale und die gesellschaftlichen Dynamiken, die es ermöglichten oder erzwangen, dass Angehörige dieser religiösen Gruppe Teil der Kriegsmaschinerie wurden. Somit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Wir schreiben das Jahr 1773. Ganz Europa wird von der Aufklärung erfasst. Vernunft, Wissenschaft und individuelle Freiheitsrechte drängen die Religion zunehmend in den Hintergrund. Auch die katholische Kirche bleibt von diesem Wandel nicht unberührt. In Rom reagiert Papst Clemens XIV., der sich dem wachsenden Druck der europäischen Monarchien beugen muss. Am 21. Juli 1773 veröffentlichte er das apostolische Schreiben Dominus ac Redemptor, eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen. Unter dem Einfluss der Königreiche Frankreich, Spanien und Portugal, die im Sinne des aufgeklärten Absolutismus handeln, löst Clemens XIV. Den mächtigen Jesuitenorden auf. Der Orden kontrolliert das Bildungswesen und dominiert das Unterrichtsmonopol in weiten Teilen Europas. Dies steht im Widerspruch zu den Bestrebungen der Monarchen, die Schulen und Universitäten unter ihre Kontrolle zu bringen. Das Jesuitenverbot markiert einen historischen Wendepunkt, nicht nur für den Orden selbst, sondern für das Verhältnis zwischen Kirche, Staat und der Aufklärung. Das Jahr 1773 markiert eine tiefgreifende Zäsur in der Geschichte des Jesuitenordens. Zwar überlebten Teile des Ordens in Russland unter Katharina II. Und in Preußen unter Friedrich II., wo das päpstliche Aufhebungsdokument nie offiziell verkündet wurde. Doch insgesamt bedeutete die Auflösung durch Papst Clemens XIV. Eine radikale Umgestaltung der kirchlichen und gesellschaftlichen Strukturen. Erst am 7. August 1814, mit der offiziellen Wiederherstellung des Ordens durch Papst Pius VII., begann ein neues Kapitel in der Geschichte der Gesellschaft Jesu. Die gewandelte Zeitsituation machte sich allerdings auf vielfältige Weise bemerkbar. Die finanziellen Zuwendungen an den neu erstarkenden Orden blieben geringer als in früheren Jahrhunderten. Viele Aufgaben, die zuvor von den Jesuiten übernommen worden waren, insbesondere im Bildungsbereich und in den Missionen, hatten mittlerweile andere kirchliche oder staatliche Akteure übernommen. Und seelsorgerische Methoden, die einst eine Spezialität der Jesuiten waren, etwa Exerzitien, Glaubensunterweisungen und Volkskommissionen, hatten sich längst in der gesamten Kirche etabliert. Somit waren die Wirkungsmöglichkeiten des Jesuitenordens im 19. Jahrhundert zwar weiterhin bedeutend, aber nicht mehr so demonstrativ und spektakulär wie in den Höhepunkten des 17. und 18. Jahrhunderts. Der Orden musste sich in einer veränderten Gesellschaft neu positionieren und seinen Einfluss auf subtilere Weise geltend machen. Die Geschichte der Gesellschaft Jesu im 19. Jahrhundert ist zugleich eine Geschichte von Leid und Verfolgung. Der internationale Charakter des Ordens kollidierte mit dem erstarkenden Nationalbewusstsein der sich entwickelten Nationalstaaten, und seine Wiederherstellung im Zeichen der Restauration machte ihn verdächtig in den Augen liberaler und sozialistischer Bewegungen. Dennoch erlebte der Orden trotz dieser Widerstände in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein starkes inneres und äußeres Wachstum. Die Zahl der Jesuiten verdoppelte sich, ihre Schulen nahmen wieder zu und die Weltmission erlebte eine neue Blütezeit. Die innere Geschlossenheit des Ordens wurde durch eine Anpassung der Studienordnung an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen gestärkt, und die von Ignatius von Loyola begründete Exerzitienbewegung erhielt eine neue Dynamik. Trotz staatlicher Restriktionen und wiederkehrenden Verbote in verschiedenen Ländern gelang es den Jesuiten, ihre Tradition weiterzuführen und ihre geistlichen und intellektuellen Impulse in Kirche und Gesellschaft nachhaltig zu verankern. Gerade als die Jesuiten im Deutschen Reich wieder Fuß gefasst hatten, wurde ihnen durch Bismarcks Jesuitengesetz vom 4. Juli 1872 ein schwerer Schlag versetzt. Die Ordensmitglieder wurden als Reichsfeinde betrachtet und des Landes verwiesen. Erst 1917, nach über 4 Jahrzehnten, wurden die restriktiven Jesuitengesetze in Deutschland endgültig aufgehoben, was dem Orden eine Rückkehr und eine allmähliche Wiederaufnahme seiner Tätigkeit ermöglichte. Trotz dieser Hindernisse erlebte die Gesellschaft Jesu in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihr bislang größtes Wachstum. Die Zahl der Ordensmitglieder erreichte mit 36.000 weltweit einen historischen Höchststand. Die Jesuiten spielten eine bedeutende Rolle in Bildung und Seelsorge, unterhielten zahlreiche Gymnasien, engagierten sich in der Jugendarbeit, hielten Volksmissionen und betreuten Pfarreien. Zudem waren sie durch ihre Zeitschriften, wissenschaftlichen Publikationen und akademischen Aktivitäten ein fester Bestandteil des geistigen und intellektuellen Diskurses. Ihre Arbeit erstreckte sich auf zahlreiche gesellschaftliche Bereiche, wodurch sie eine prägende Kraft in Kirche und Gesellschaft blieben. Beginn des Dritten Reiches. Kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge. Wie funktionierte der Jesuitenorden unter der Herrschaft des Nationalsozialismus? Anders als in der 5. Folge, in der wir uns mit der Verfolgung der Zeugen Jehovas befasst haben, betrachten wir die Entwicklung von einer anderen Perspektive. Die Jesuiten gehörten größtenteils nicht zu den Opfern des NS-Regimes, sie standen in vielen Fällen auf der Seite der Täter. Die Beziehung zwischen dem Jesuitenorden und dem Nationalsozialismus ist ein komplexes und vielschichtiges Thema. Während einige Jesuiten sich aktiv gegen das Regime stellten und Widerstand leisteten, gab es auch solche, die sich arrangierten oder gar eine ideologische Nähe aufwiesen. Insbesondere im kirchlichen und akademischen Umfeld gab es Jesuiten, die antisemitische und nationalistische Gedanken mittrugen oder sich mit der nationalsozialistischen Ideologie arrangierten. Der Orden, der traditionell großen Einfluss in Bildungseinrichtungen und im intellektuellen Diskurs hatte, blieb während der NS-Zeit keineswegs geschlossen in Opposition zum Regime. Die Feldpostbriefe und die Rundbriefe des Jesuitenordens aus der Kriegszeit bieten einen faszinierenden, aber auch erschreckenden Einblick in die Mentalität und Legitimationen, mit denen sich Teile des Ordens mit dem Nationalsozialismus arrangierten. Insbesondere fällt auf, wie religiöse Argumente genutzt wurden, um den Krieg als einen notwendigen abendländischen Abwehrkampf gegen den Bolschewismus zu rechtfertigen. In diesen Schriften wird der Krieg nicht nur als politischer oder militärischer Konflikt dargestellt, sondern als metaphysische Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, eine Denkweise, die sich tief in die christliche Vorstellung eines gerechten Krieges einfügt. Gerade in der Feldpost wird deutlich, wie sehr sich diese Vorstellung durchsetzte. Soldaten, die dem Jesuitenorden oder der katholischen Kirche nahestanden, erhielten in Schreiben Briefe, in denen sie ihre Einsätze an der Ostfront als Verteidigung der christlichen Zivilisation gegen eine angeblich gottlose bolschewistische Bedrohung beschrieben. Diese Argumentation hatte eine lange Tradition in der katholischen Kirche, insbesondere in der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus seit der Oktoberrevolution 1917. Bereits Papst Pius XI. Hatte 1937 in der Enzyklika Divini Redemptoris den antheistischen Kommunismus als größte Gefahr für die christliche Welt gebrandmarkt. Dieser Kampfbegriff wurde nun von Jesuiten in der Kriegspropaganda aufgegriffen und mit einem theologischen Überbau versehen. Das Gebet für den deutschen Sieg auf Pfarrerebene zeigt, wie tief der Krieg auch in den kirchlichen Alltag eingedrungen war. Interessanterweise war es nicht die Kirche selbst, die solche Gebete in Frage stellte, sondern die Gestapo, die ein Problem damit hatte. Dies unterstreicht eine oft übersehene Spannung zwischen der nationalsozialistischen Ideologie und Teilen des katholischen Klerus. Einerseits passte die kirchliche Unterstützung für den Kampf gegen den Bolschewismus ideologisch durchaus zur NS-Propaganda. Viele Geistliche sahen im Nationalsozialismus zumindest temporär einen Verbündeten gegen den Kommunismus und betonten in Predigten und Gebeten, dass dieser Krieg auch ein Kampf zur Bewahrung des Christentums sei. In diesem Sinne wurden Gottesdienste und Gebete gezielt genutzt, um den Krieg aus einer religiösen Perspektive zu legitimieren. Andererseits war das NS-Regime misstrauisch gegenüber jeder Art von selbstständiger ideologischer Mobilisierung, selbst dann, wenn sie eigentlich auf Linie zu sein schien. Die Nationalsozialisten strebten eine vollständige Kontrolle der Öffentlichkeit und aller ideologischen Narrative an. Dass ein Kaplan in Köln mit klaren Worten um den Sieg unserer Waffen betete und daraufhin von der Gestapo gemaßregelt wurde, zeigt, dass das Regime in religiöser Einflussnahme eine potenzielle Gefahr sah. Die NS-Führung wollte keine Kirche, die eigenständig Sinn stiftete oder den Krieg als christlichen Kampf deutete, sondern eine Volksgemeinschaft, die ausschließlich auf Führertreue und nationalsozialistische Weltanschauung eingeschworen war. Auch die Anbetung der Heiligen fand ihren Einfluss auf das Kriegsgeschehen. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist die Marienverehrung in der Diözese Rothenburg während des Zweiten Weltkriegs. Die Marienverehrung in Rothenburg stellt ein faszinierendes Beispiel für die religiöse Verarbeitung der Kriegsereignisse dar. Die Marienweihe von 1943, die auf ausdrückliche Aufforderung von Papst Pius XII. Erfolgten, dienten sowohl als Trostspender als auch als Sinnstifter für die Menschen an der Heimatfront und die Soldaten im Feld. Maria wurde als transzendente Alliierte betrachtet. Eine himmlische Schutzpatronin, die nicht nur Glaubens- und Tugendvorbild war, sondern auch als kraftspendende Fürsprecherin bei Gott und als Frau vom Siege verehrt wurde. Diese Marienweihe hatten eine tiefere historische und theologische Dimension, die bis zur Marienerscheinung in Fatima 1917 zurückreichte. Die Botschaft, die die Hirtenkinder damals empfangen hatten, beinhaltete die Prophezeiung eines weiteren großen Krieges und die Warnung, dass Russland seine Irrtümer verbreiten und damit neue Konflikte entfachten würden. Lucia dos Santos, eines der überlebenden Hirtenkinder, teilte 1941 ihrem Bischof mit, dass eine Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens erforderlich sei, um die Bekehrung Russlands und damit der Weltfrieden zu sichern. Papst Pius XII. Griff diese Botschaft im Jahr 1942 auf und vollzog am 31. Oktober während einer Radioansprache über das Radio Vatikan eine Weltweihe an das unbefleckte Herz Marias, die er am 8. Dezember im Petersdom erneuerte. Maria wurde in diesem Kontext nicht nur als Mittlerin des Friedens, sondern als dessen direkte Spenderin angesehen, die über die Geschicke der Welt wachte. In einer Zeit, in der die Welt von einem verheerenden Krieg erschüttert wurde, bot diese Theologie den Gläubigen eine Möglichkeit, die Gewalt und das Chaos einzuordnen und spirituell zu bewältigen. Der Fatima-Kult erhielt dadurch eine neue, stärker politisierte Ausrichtung. Während der Marienerscheinung wie in Lourdes zuvor vor allem mit Wunderheilungen und persönlicher Frömmigkeit verbunden waren, wurde die Marienverehrung nun eng mit den Kriegserfahrungen und der Erwartung eines göttlichen Eingreifens verknüpft. In der katholischen Kriegspropaganda wurde Maria als Siegerin aller Schlachten dargestellt und ihre Verehrung wurde besonders den Soldaten empfohlen. Der Friedensbegriff, der sich daraus entwickelte, hatte eine doppelte Bedeutung. Zum einen als überstaatlicher Frieden der Waffen, der letztlich göttlich gewollt und herbeigeführt werden sollte, und zum anderen als individualisierter Frieden der Seelen, der durch die persönliche Beziehung zu Maria und die religiöse Praxis gestärkt wurde. Diese Entwicklungen zeigen, wie sich Religion in Krisenzeiten transformieren und neue Funktionen annehmen kann. Während Maria traditionell als Friedensvermittlerin galt, wurde sie im Kontext des Zweiten Weltkriegs zu einer aktiven Kämpferin für den Frieden stilisiert. Eine Figur, die sowohl Trost als auch Hoffnung bot, aber gleichzeitig zur Mobilisierung für den Krieg instrumentalisiert wurde. Sonderstatus der Jesuiten. Der gesellschaftliche Sonderstatus der Jesuiten in Deutschland im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert macht sie zu einem besonders interessanten Untersuchungsgegenstand in Bezug auf das Verhältnis von Nation und Konfession. Während des Deutschen Kaiserreichs waren sie durch das Jesuitengesetz von 1872 bis 1917 kollektiv diskriminiert und aus dem Reichsgebiet ausgeschlossen. In der Weimarer Republik hingegen wurden sie durch die Wiederzulassung und die damit verbundenen Niederlassungs- und Betätigungsfreiheit rehabilitiert. In der Zeit des Nationalsozialismus standen sie als Kampftruppe des Vatikans unter besonderer Beobachtung und wurden durch antijesuitische Propaganda diffamiert. Diese Hetze fand ihren Niederschlag in nationalsozialistischen Publikationen und Karikaturen, die den Orden als staatsfeindliche darstellten. Zudem wurden die Jesuiten ab 1934 im Rahmen propagandistischen aufgeladener Prozesse wegen Devisenvergehen und angeblicher Sittlichkeitsdelikte kriminalisiert. Die Nationalsozialisten behinderten die Jesuiten in vielerlei Hinsicht. Ihre Mitglieder wurden beispielsweise von der Zulassung zu staatlichen Universitäten ausgeschlossen, wodurch ihnen das Zweitstudium verwehrt blieb. Ab 1941 wurden zahlreiche Ordensgebäude beschlagnahmt, enteignet und einer Fremdnutzung zugeführt. Schließlich wurden Jesuitensoldaten aus dem aktiven Wehrdienst entlassen, was ihren Sonderstatus innerhalb der Gesellschaft weiter manifestierte. Diese systematische Diskriminierung führte zu erheblichen persönlichen und familiären Belastungen für die Mitglieder des Ordens. Ein Jesuitenbruder berichtete etwa davon, dass er von seinen eigenen Verwandten massiv unter Druck gesetzt wurde, aus dem Orden auszutreten, da seine Zugehörigkeit zur Gesellschaft Jesu seinen Neffen angeblich erhebliche schulische und berufliche Nachteile bringen würde. Die Nationalsozialisten spielten mit dem Gedanken, den Jesuitenorden vollständig zu verbieten, insbesondere in der Ostmark, dem annektierten Österreich, wo das Reichskonkordat nicht galt. Der Sicherheitsdienst, der SD, drängte im Frühsommer 1940 auf ein solches Verbot. Reichskirchenminister Hans Kerl befürwortete zwar ein generelles Verbot aus grundsätzlichen Erwägungen, hielt es aber aus politischen Gründen für unklug. Man wollte den Vatikan nicht unnötig provozieren und der ausländischen Presse keinen Anlass zu weiterer Kritik am NS-Staat liefern. Daher wurde das Verbot des Ordens auf eine Friedenszeit verschoben, in der die Nationalsozialisten planten, eine endgültige Lösung für das kirchliche und religiöse Problem herbeizuführen. Der Chef der Reichskanzlei, Hans-Heinrich Lammers, teilte Reinhard Heydrich, dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD, mit, dass Hitler derzeit von einem Verbot des Jesuitenordens absehen wolle, um während des Krieges unnötige Spannung zwischen Staat, Partei und Kirche zu vermeiden. Statt eines Generalangriffs ging man gezielt gegen einzelne Jesuiten vor. Mehrere Ordensmitglieder wurden unter verschiedenen Anschuldigungen inhaftiert, unter Hausarrest gestellt oder in Konzentrationslager eingeliefert. Einige Jesuiten waren zudem aktiv im Widerstand gegen Hitler tätig und beteiligten sich an konspirativen Kreisen. Trotz des wechselvollen Spannungsverhältnisses zwischen dem deutschen Staat und dem Jesuitenorden blieb eine Konstante über die Jahrzehnte hinweg bestehen. Die aktive Beteiligung von Jesuiten an den Kriegen, sei es im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71, im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 oder im Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945. Während die Jesuiten in den ersten beiden Kriegen vor allem als Feld- und Lazarettgeistliche sowie als freiwillige Krankenpfleger dienten, änderte sich ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg grundlegend. Aufgrund des Geheimanhangs und der Ausführungsbestimmungen des Reichskonkordats zwischen dem Deutschen Reich und dem Heiligen Stuhl von 1933 entfiel ihnen im Mobilisierungsfall 1939 dieses Privileg. Ein Erlass des Oberkommandos der Wehrmacht OKW von Mitte Oktober 1939 eröffnete zwar Geistlichen grundsätzlich die Möglichkeit, den Status unabkömmlich zu erhalten, allerdings galt dies nur für Priester, die in der Diözesenverwaltung, im theologischen Lehrbetrieb oder in der ordentlichen Seelsorge tätig waren. Jesuiten als Mitglieder eines Ordens fielen in eine Sonderkategorie, da sie nicht unmittelbar einem Bischof unterstellt waren, sondern ihrem Generaloberen in Rom. Dies führte dazu, dass viele von ihnen dennoch zum Kriegsdienst herangezogen wurden, sei es als Sanitäter, in administrativen Funktionen oder Fällen eben auch als reguläre Soldaten. Für die Jesuiten, die im Alter zwischen 18 und 50 Jahren zum Wehrdienst eingezogen wurden, ergaben sich im Zweiten Weltkrieg besondere Herausforderungen. Anders als in früheren Kriegen, in denen sie vorrangig als Feld- und Lazarettgeistliche oder freiwillige Krankenpfleger dienten, war es ihnen in der Regel nicht mehr erlaubt, als Kriegsfahrer zu wirken. Diese Einschränkung bedeutete, dass sie nicht offiziell in der Militärseelsorge tätig sein konnten, was ihre Rolle innerhalb der Wehrmacht stark veränderte. Stattdessen wurden viele Jesuiten automatisch dem Sanitätsdienst zugewiesen, da ihre priesterliche Ausbildung sie für medizinisch-seelsorgerische Tätigkeiten qualifizierte. Allerdings gab es auch genügend Fälle, in denen Jesuitenpadres mit der Waffe in der Hand kämpfen mussten. Ein Umstand, der in krassem Gegensatz zur traditionellen Haltung des Ordens stand, der sich in der Regel als eine geistliche Gemeinschaft verstand, die dem Seelenheil und der Bildung verpflichtet war. Trotz der Feindseligkeiten, die der Jesuitenorden in Deutschland während der NS-Zeit erfuhr, blieb seine Anziehungskraft auf junge Männer ungebrochen. Diese Kontinuität lässt sich nicht allein mit äußeren Umständen oder kurzfristigen Entwicklungen erklären, sondern weist auf eine tiefergehende, bewusste Entscheidung der Novizen hin. Diejenigen, die sich in dieser Zeit für den Orden entschieden, taten dies nicht aus opportunistischen oder strategischen Gründen, wie es vielleicht bei anderen geistlichen Laufbahnen unter wechselnden politischen Bedingungen der Fall sein könnte, sondern aus einer tief verwurzelten Überzeugung. Kommunikation im Sonderstatus. Die Frage, wie die Jesuiten während der NS-Zeit innerhalb ihres Ordens kommunizierten, obwohl sie sich kollektiv als diskriminiert, entrechtet und verfolgt empfanden, ist von zentraler Bedeutung. Die Jesuiten verfügten über eine ausgeprägte interne Struktur, die ihnen auch in Zeiten äußerster Repression eine gewisse Resilienz verlieh. Ihre Kommunikationswege blieben trotz staatlicher Überwachung aktiv, wobei sie sich unterschiedliche Strategien bedienten. Die Jesuiten standen während der NS-Zeit vor einer schwierigen Entscheidung, wenn sie zum Kriegsdienst eingezogen wurden. Sollten sie ihre Zugehörigkeit zum Orden offenlegen oder lieber verschweigen? Viele entschieden sich für die einfachste und sicherste Methode. Sie gaben ihre Ordenszugehörigkeit nicht preis und bezeichneten sich stattdessen schlicht als geistliche, Theologiestudenten oder in anderen zivilen Berufen tätige Personen. Diese Strategie der Tarnung war eine pragmatische Entscheidung, um nicht unnötig in den Fokus der NS-Behörden zu geraten, die den Orden ohnehin misstrauisch überwachten und ihn als Kampftruppe des Vatikans betrachteten. Andere Jesuiten hingegen entschieden sich für einen offenen Weg und bekannten sich, abhängig vom jeweiligen Umfeld, zur Gesellschaft Jesu. Während einige damit Repressalien oder zusätzliche Überwachung riskierten, fühlten sich andere darin bestätigt, dass Ehrlichkeit die beste Strategie war. Ein Jesuitenbruder berichtete etwa, dass alle seine Vorgesetzten über seine Zugehörigkeit zum Orden Bescheid wussten und er froh sei, es nie verheimlicht zu haben. Dies zeigt, dass die Haltung innerhalb des Ordens keineswegs einheitlich war. Manche entschieden sich für Diskretion, andere für Offenheit. Besonders auffällig wurde die Tarnung dort, wo Jesuiten trotz Verschweigens ihrer Ordensmitgliedschaft durch ihr Verhalten erkennbar blieben. Sie fielen unter ihren Kameraden oft dadurch auf, dass sie sich streng an die katholische Praxis hielten, regelmäßig beteten, an Gottesdiensten teilnahmen oder auf moralischen Prinzipien pochten, Dieses Verhalten weckte nicht selten Neugier und führte zu Spekulationen unter ihren Kameraden. Für die Jesuiten war ihre Ordensgemeinschaft der zentrale Bezugspunkt, dem sie sich durch ihre Gelübde verpflichtet fühlten. Sie verstanden sich nicht nur als Mitglieder einer religiösen Institution, sondern als Mitbrüder und Söhne des Heiligen Vaters Ignatius, ihres Ordensgründers. Diese familiäre Selbstwahrnehmung prägte auch ihre Kommunikation untereinander, besonders während der schwierigen Zeit des Nationalsozialismus. Der Jesuitenorden pflegte eine eigene Gruppenkultur mit strengen sittlich-religiösen Normen, die seine Mitglieder von anderen Männerbünden unterschieden. Während in vielen militärischen und nationalistischen Vereinigungen bestimmte Rituale, Trinkgelage oder andere Formen der Kameradschaftspflege üblich waren, galten für Jesuiten klare Regeln, die sie von solchen Praktiken abhielten. Auch während des Zweiten Weltkriegs hielten Jesuiten an ihrer tief verwurzelten Tradition der bruderschaftlichen Verbundenheit fest. Der persönliche Kontakt zwischen den Mitbrüdern wurde aufrechterhalten, unabhängig von politischen Grenzen oder dem Kriegszustand zwischen den Nationen. Dies galt selbst für Jesuiten, die sich in neutralen, verbündeten oder feindlichen Staaten befanden. Diese außergewöhnliche Form der grenzüberschreitenden Jesuitensolidarität während des Zweiten Weltkriegs zeigt die tief verwurzelte transnationale Identität des Ordens. Ein deutscher Jesuit und Soldat besuchte seine Mitbrüder nicht nur in Frankreich, Belgien oder Polen, sondern sogar in Litauen, das mittlerweile in die Sowjetunion eingegliedert war. Dabei wird deutlich, dass Jesuiten sich nicht primär als Angehörige einer bestimmten Nation, sondern als Teil einer überstaatlichen Glaubensgemeinschaft verstanden. Der Orden war in seinem Selbstverständnis international und nicht durch nationale Grenzen oder politische Loyalitäten begrenzt. Dies führte dazu, dass sich deutsche Jesuiten mit französischen, polnischen oder litauischen Ordensbrüdern trafen, selbst wenn dies offiziell als Feinde oder Verbündete in den jeweiligen Kriegsparteien galten. Die Begegnung mit Kameraden in der Wehrmacht führten für viele Jesuiten zu einer tiefen moralischen Distanz. Während die Jesuiten als Angehörige eines geistlichen Ordens strenge sittliche Normen pflegten, stießen sie in der Armee oft auf ein völlig anderes Umfeld. Die Alltagsrealität der Truppe, geprägt von Alkohol, vulgärer Sprache und Ausschweifungen, stand im krassen Gegensatz zu den Ordensidealen. Die Jesuiten sahen sich damit in einer zwiespältigen Lage. Einerseits waren sie gezwungen, sich in die militärische Hierarchie und Kameradschaft einzufügen, andererseits bewahrten sie sich eine geistliche und moralische Abgrenzung. Dies zeigt sich besonders in den Äußerungen junger Jesuitenkandidaten, die das Verhalten ihrer Kameraden als entartet beschrieben. Die Briefe an ihre Oberen machten deutlich, dass für sie der Kriegseinsatz nicht nur eine physische, sondern vor allem eine geistige und moralische Herausforderung darstellte. Gleichzeitig boten Begegnungen mit Mitbrüdern in der Wehrmacht eine wertvolle Möglichkeit, die geistliche Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Jesuiten nutzten jede Gelegenheit, um sich persönlich auszutauschen und gegenseitig im Glauben zu stärken. Dadurch blieb die Ordensbindung für viele eine Zuflucht, die es ihnen ermöglichte, die kriegsmoralische Verwahrlosung um sie herum aus einer gewissen Distanz zu betrachten. Nicht nur die moralische Distanz, sondern auch die Weigerung, an den zentralen Vergemeinschafterungspraktiken der Wehrmacht teilzunehmen, machte die Jesuiten in der Armee zu Außenseitern und Unsoldaten. In einer militärischen Gemeinschaft, in der Gehorsam, Kameradschaft und kollektives Verhalten als essentiell galten, fiel es auf, wenn sich Einzelne bewusst distanzierten. Das Mitmachen, sei es beim gemeinsamen Feiern, Trinken oder in der bedingungslosen Loyalität zum NS-Regime, war ein zentraler Bestandteil des soldatischen Lebens. Für einen Nationalsozialisten war ein Jesuit kein brauchbarer Volksgenosse innerhalb der NS-Volksgemeinschaft. Der Jesuitenorden galt als elitär, internationalistisch und romtreu. Eigenschaften, die im Widerspruch zur völkischen Ideologie der Nationalsozialisten standen. Jesuiten wurden nicht nur als Kampftruppe des Vatikans diffamiert, sondern auch als potenzielle Gegner der NS-Weltanschauung betrachtet. Ihre Bindung an einen übernationalen Orden und ihren Gehorsam gegenüber dem Papst betrachtete das Regime als Verrat an der deutschen Nation. Jesuiten und andere Personen innerhalb der Wehrmacht pflegten eine eigenständige Definition von Deutschland und Vaterland, die sich deutlich von der nationalsozialistischen Ideologie unterschied. Sie sahen sich als Teil der Volksgemeinschaft im Sinne des Regimes, sondern verstanden Deutschland als eine kulturelle, historische und geistige Nation, für die sie Verantwortung trugen. Diese alternative Wirklichkeit erlaubte es ihnen, sich einerseits als Patrioten zu fühlen, andererseits jedoch die nationalsozialistische Interpretation von Nation und Gemeinschaft innerlich abzulehnen. Die Jesuiten im Zweiten Weltkrieg sahen sich nicht als Vertreter des Dritten Reiches oder des nationalsozialistischen Staates, sondern vielmehr als Vertreter eines anderen, ideellen Deutschlands, eines eigentlichen Deutschlands, das sich von der NS-Ideologie fundamental unterschied. Diese Differenzierung erlaubte es ihnen, sich als deutsche Patrioten zu fühlen, ohne sich mit der nationalsozialistischen Führung oder deren Ideologie identifizieren zu müssen. Während ihren früheren Kriegen, insbesondere im Ersten Weltkrieg, noch die Hoffnung bestand, nach den Zeiten der Ausgrenzung wie während des Kulturkampfs wieder vollwertig in die deutsche Gesellschaft integriert zu werden, war diese Illusion im Dritten Reich endgültig zerbrochen. Die Jesuiten sahen den Nationalsozialismus als eine Bedrohung für das wahre Deutschland und hielten sich von der NS-Ideologie, insbesondere dem Führerkult, fern. In ihren Feldpostbriefen und Rundbriefen tauchten weder Hitler noch die Vereidigung auf ihn als zentrale Themen auf. Ein deutlicher Kontrast zu vielen anderen Wehrmachtssoldaten, für die der Führermythos eine bedeutende Rolle spielte. Die zunehmende Ausgrenzung aus Staat und Gesellschaft, etwa durch Diffamierung, Studienverbote und schließlich die Entlassung aus dem Wehrdienst, traf die Jesuiten jedoch auch persönlich. Sie standen vor dem Problem, gegenüber Kameraden, Vorgesetzten und ihren eigenen Familien erklären zu müssen, warum sie aus der Wehrmacht entfernt wurden. Während sie also offiziell als unzuverlässig galten und systematisch aus dem nationalsozialistischen Staatsapparat ausgeschlossen wurden, war der Wehrdienst für viele Jesuiten eine Möglichkeit, sich dennoch als Teil der Nation zu begreifen. Diese Haltung verdeutlicht einen fundamentalen Bruch mit früheren Traditionen. Während die Jesuiten im Kaiserreich der Monarchie gegenüber oft loyal waren und sich durch Kriegsdienst eine Reintegration in die Gesellschaft erhofften, war der Nationalsozialismus für sie eine Ideologie, die es zu bekämpfen galt. Ihre Loyalität galt nicht Hitler oder seinem Staat, sondern einem überzeitlichen Deutschland, das sich durch christliche Werte, Tradition und Glaube definierte. Die Jesuiten, wie auch viele andere Katholiken mit einer stark theologischen Prägung, betrachteten das Leben, die Geschichte und auch den Krieg aus einer übernatürlichen Perspektive. Dieser Ansatz bedeutete, dass sie Ereignisse nicht nur als politische oder militärische Vorgänge interpretierten, sondern stets im Kontext des göttlichen Plans und der göttlichen Vorsehung deuteten. Durch diesen Blickwinkel konnten sie auch extreme Situationen wie den Krieg oder persönliche Verfolgung in einem größeren geistlichen Rahmen verstehen und verarbeiten. Dieses Prinzip führte zu einer einzigartigen Weise, Kriegserfahrungen zu deuten. Anstatt sich ausschließlich mit der Realität des Schlachtfeldes oder der politischen Situation auseinanderzusetzen, suchten sie nach einem tieferen Sinn, der sich aus ihrer religiösen Weltsicht ergab. Der Krieg wurde so zu einem Prüfstein des Glaubens, zu einer spirituellen Herausforderung oder gar zu einem heiligen Kampf gegen das Böse, insbesondere gegen den Bolschewismus, den sie als Bedrohung der christlichen Weltordnung ansahen. Der katholische Krieg im Zweiten Weltkrieg. Angesichts der Angriffe des NS-Regimes auf den Jesuitenorden und seiner Mitglieder sowie der grundsätzlichen Distanz der Jesuiten zum Nationalsozialismus stellt sich die Frage, mit welcher eigenen Sinngebung sie den Krieg Hitlers deuteten und ihre persönlichen Kriegserfahrungen verarbeiteten. Die veränderte Rolle der Jesuitensoldaten im Zweiten Weltkrieg führte zu einer neuen Dimension ihrer Kriegserfahrung und Interpretation. Während sie in früheren Kriegen hauptsächlich als Sanitäter, Krankenträger und Seelsorger mit der klassischen Aufgabe der Consolatio, Trostspendung und der Legitimatio, religiöse Rechtfertigung des Krieges tätig waren, fanden sich viele nun erstmals in aktiven Kampfeinsätzen wieder. Sie waren nicht mehr nur geistliche Begleiter der Truppe, sondern kämpften selbst als Schützen, Granatwerfer oder Panzerfahrer an der Front. Diese neue Realität stellte sie vor tiefgreifende moralische, religiöse und existenzielle Herausforderungen. Die Identitätsfrage der Jesuiten im Zweiten Weltkrieg war eng mit ihrem Ordensgründer Ignatius von Loyola verknüpft, der selbst eine militärische Vergangenheit hatte. Als ehemaliger Soldat, der durch eine Kriegsverletzung zum geistlichen Leben fand, diente er als Identifikationsfigur für die jesuitischen Soldaten, die nun in der Wehrmacht dienten. Die jesuitenspezifische Tugend des militärischen Gehorsams wurde im Krieg gezielt revitalisiert und besonders in den Rundbriefen der Ordensoberen als leuchtendes Vorbild dargestellt. Die Verteidigung der Stadt Pampelona im Jahr 1521 wurde in den jesuitischen Rundbriefen während des Zweiten Weltkriegs als zentrale Identifikationsgeschichte für die Jesuitensoldaten herangezogen. Der junge Inigo López de Loyola, später als Ignatius von Loyola bekannt, wurde dabei nicht nur als historischer Soldat dargestellt, sondern als Vorbild für einen spirituellen Krieger, der sein Leben dem höheren Kampf widmete. Die Jesuitensoldaten sahen sich im Zweiten Weltkrieg als spirituelle Kämpfer, die nicht nur eine physische, sondern auch eine metaphysische Schlacht führten. Die Deutung des Krieges als göttliche Fügung zog sich durch viele ihrer Schriften. Kampf, Tod und Verwundung wurden nicht als Tragödien betrachtet, sondern als Prüfungen, die den Einzelnen im Glauben wachsen ließen. Die Auffassung, dass der Wille Gottes die Jesuiten zum Kriegshandwerk gerufen habe, zeigt, wie tief die theologische Rechtfertigung des Krieges in ihren Schriften verwurzelt war. In ihren Rundbriefen wurde immer wieder betont, dass der Krieg kein bloß weltliches Geschehen sei, sondern eine göttliche geführte Auseinandersetzung, in der die Soldaten und insbesondere die Jesuiten ihren Glauben und Gehorsam unter Beweis stellen mussten. Die Idee, das Priestertum enger mit dem Militärischen zu verbinden, war für einige Jesuiten im Zweiten Weltkrieg eine zentrale Vorstellung. Besonders unter den jungen Ordensmitgliedern herrschte die Auffassung, dass Priester nicht abseits des Krieges stehen, sondern dessen Härten und Prüfungen unmittelbar mit ihren Kameraden teilen sollten. Ein jesuitischer Frater, der 1940 am Westwall stationiert war, brachte dies besonders eindrucksvoll zum Ausdruck. Er sah es als Vorteil an, wenn Priester als einfache Soldaten dienten, da sie so nicht nur körperliche dieselben Strapazen wie ihre Kameraden durchleben würden, sondern auch mit ganz anderen Fragen konfrontiert wären, als es in einem Pfarramt der Fall wäre. Die Erfahrung von Kälte, Artilleriefeuer und Wachdiensten wurde als eine Art spirituelle Bewährungsprobe empfunden, die das Priestertum in den Augen der Soldaten authentischer machen würde. Der Gedanke, als Theologie- oder Philosophiestudent lediglich als Sanitäter zu dienen, wurde von diesem Frater abgelehnt. Für ihn stand diese Funktion für eine gewisse Schwäche oder Weichheit. Stattdessen bevorzugte er eine direkte Teilnahme am Kriegsgeschehen, um den Glauben mit den harten Realitäten des Krieges zu verbinden. Zugleich bedauerte er, selbst noch kein Priester zu sein oder nicht zumindest Theologie studiert zu haben. Für ihn schien es, als könnte er mit einer solchen Ausbildung noch besser auf die Fragen und Zweifel der Soldaten eingehen. Doch nicht alle Jesuiten sahen ihren Platz direkt an der Front oder betrachteten den aktiven Kriegseinsatz als Erfüllung ihres Ordensideals. Während einige Jesuiten sich in der Rolle des kämpfenden Priesters sahen und die Erfahrung des Krieges als eine Art geistige Bewährungsprobe betrachteten, gab es andere, die sich in erster Linie als Seelsorger verstanden und sich mit der Rolle als Sanitäter oder geistlicher Beistand abfanden. Besonders bei den Laienbrüdern, also den nicht geweihten Mitgliedern des Ordens, war diese Situation jedoch anders. Diese wurden häufiger als die Theologen und Priester ohne weiteres für den aktiven Waffendienst herangezogen. Diesen Jesuiten, die grundsätzlich einem Kriegseinsatz mit der Waffe in der Hand zuneigten oder zumindest einen direkten Fronteinsatz, sei es als Kämpfer oder als Sanitäter, akzeptierten, standen jenen Ordensmitglieder gegenüber, die den Sanitätsdienst als die einzig angemessene und würdige Rolle für Jesuiten im Krieg ansahen. Diese Auffassung wurde nicht nur innerhalb des Ordens geteilt, sondern auch von der Wehrmacht erwartet. Geistliche sollten, wenn sie zum Kriegsdienst eingezogen wurden, bevorzugt in der Sanitätsabteilung eingesetzt werden, da dies mit ihrer Funktion als Seelsorger und moralische Stütze vereinbar schien. Im Zweiten Weltkrieg lässt sich bei den Jesuiten keine einheitliche soldatische Identität im Rollenverständnis feststellen. Vereinfacht gesagt standen sich zwei gegensätzliche Bilder gegenüber. Einerseits das eher weiche Ideal des fürsorglichen, schwesterngleichen Sanitäters, der unverwundeten Kameraden pflegte und sich damit auf die karitative Tradition des Ordens stützte, andererseits das harte Bild des kämpfenden Soldaten, der bereit war, aktiv an der Front zu kämpfen. Jesuiten in der Zwischenkriegszeit und NS-Zeit. Das negative Russlandbild, das sich unter den Jesuiten im Zweiten Weltkrieg verbreitete, war stark von der Vorstellung geprägt, dass der Krieg gegen die Sowjetunion als Abwehr des Bolschewismus und als eine Art Befreiung Russlands betrachtet werden könne. Insbesondere russische Emigranten spielten eine zentrale Rolle in der Vermittlung dieser Sichtweise, da sie als authentische Interpreten des Bolschewismus auftraten. Ein prominentes Beispiel war Pater Ivan Kologriow, ein russischer Emigrant, der zum Katholizismus konvertiert war und dem Jesuitenorden beitrat. Pater Ivan Kologriow verband seine kritische Darstellung der Kultur-, Sozial- und Religionspolitik des Bolschewismus mit einer tief verwurzelten religiösen Deutung der russischen Geschichte. In seinen Schriften und Predigten vertrat er die Vorstellung, dass der Bolschewismus eine göttliche Strafe für die Fehler der russischen Vergangenheit sei. Diese Sichtweise entsprach einer verbreiteten theologischen Interpretation, nach der historischen Katastrophen als göttliche Züchtigung für vergangene Sünden verstanden wurden. Gleichzeitig entwickelte er aber auch die Idee eines leidenden Russlands, das stellvertretend für die übrige Welt ein gesellschaftliches Experiment durchlaufen müsse, das zwangsläufig scheitern werde. In dieser Perspektive wurde das Leiden Russlands zu einer Art Sühneleistung, die verhindern sollte, dass andere Nationen ähnliche Irrwege einschlagen müssten. Ab 1941 nahm Kologriow eine zunehmend radikale Position ein und hielt sich in seinen Aussagen nicht mehr zurück. In seinen Predigten und Texten äußerte er sich offen antisemitisch und verband den Bolschewismus mit jüdischen Verschwörungstheorien, die zu jener Zeit im nationalsozialistischen Deutschland weit verbreitet waren. Gleichzeitig glorifizierte er die deutsche Wehrmacht als Befreier und Erfüller von Gottes Willen, was eine theologische Rechtfertigung für den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion lieferte. Durch seine Predigten und Schriften trug Kologriow dazu bei, dass sich viele katholische Gläubige, darunter auch Jesuiten, in ihrem Glauben bestärkt fühlten, dass der Krieg gegen den Bolschewismus nicht nur eine politische, sondern eine göttliche legitimierte Mission sei. Jesuitenpater Enrico Rossa, Herausgeber der katholischen Zeitschrift Civilita Cattolica, verfasste im Auftrag von Papst Pius XI. Einen Artikel, in dem er eine Unterscheidung zwischen zwei Formen des Antisemitismus vornahm. Er setzte dem unchristlichen Rassenantisemitismus eine gesunde Einschätzung der von Juden ausgehenden Gefahr entgegen, die er als christlichen Antisemitismus bezeichnete. Diese rhetorische Konstruktion diente dazu, eine antisemitische Haltung als legitim darzustellen, solange sie sich nicht auf rassische, sondern auf gesellschaftliche und politische Aspekte stützte. Rossa unterstellte den Juden pauschal eine überproportionale gesellschaftliche und politische Dominanz in vielen europäischen Staaten, die ihrer geringen Bevölkerungszahl nicht entspreche. Darüber hinaus machte er sie für eine Reihe historischer Revolutionen verantwortlich, darunter die Französische Revolution von 1789, die Julirevolution von 1831, die Märzrevolution von 1848 und die russische Oktoberrevolution von 1917. Dieser Erzählungen bediente ein weit verbreitetes Verschwörungsnarrativ, das Juden als Drahtzieher politischer Umstürze und revolutionärer Bewegungen darstellte. Solche Deutungsmuster wurden in katholisch-konservativen Kreisen als Argumente gegen die Moderne, den Liberalismus und den Sozialismus genutzt und trugen dazu bei, antisemitische Ressentiments innerhalb der katholischen Kirche weiter zu verfestigen. Damit wurde das Gespenst einer jüdisch-freimaurerischen bolschewistischen Weltverschwörung an die Wand gemalt. Auch der Artikel Antisemitismus im Lexikon für Theologie und Kirche von 1930, den Jesuitenpater Gustav Gundlach verfasste, hielt an der Doppelstruktur zweierlei Antisemitismen fest. Diese Unterscheidung zwischen einem unchristlichen Rassenantisemitismus und einem christlichen Antisemitismus, der sich angeblich auf legitime religiöse und gesellschaftliche Kritik stützte, wirkte sich in der katholischen Rezeption jedoch einseitig gegen die jüdische Bevölkerung aus und diente zur ideologischen Untermauerung antijüdischer Ressentiments. Wegen der in der Sowjetunion stattfindenden Religionsverfolgungen rief Papst Pius XI. Am 2. Februar 1930 zum Kreuzzug des Gebetes Crociata di Preghiera auf. Am 19. März desselben Jahres, dem Fest des heiligen Josef, das zum Weltsühnetag erhoben wurde, zelebrierte der Papst im Petersdom eine Sühnemesse für Russland. Diese liturgische Handlung unterstrich die offizielle Position des Vatikans, wonach das bolschewistische Regime nicht nur als politischer Feind, sondern als existenzielle Bedrohung für das Christentum betrachtet wurde. Diese Sichtweise fand auch in der Sozialenzyklika Quattragesimo Anno 1931 Ausdruck, in der der Kommunismus als eine von unglaublicher und unbeschreiblicher Härte und Unmenschlichkeit geprägte Weltanschauung beschrieben wurde. Das päpstliche Dokument betonte die unzähligen Trümmer und Verwüstungen, die der Kommunismus in Osteuropa und Asien hinterlassen habe, und erklärte ihn für den offen, kirchenfeindlich und gottfeindlich. Besonders alarmierend erschien dem Vatikan, dass die Bestrebungen eines gewaltsamen und blutigen Umsturzes in alle Welt getragen würden. Diese Argumentation diente zur ideologischen Legitimation des katholischen Widerstands gegen den Kommunismus und trug zur weiteren Politisierung des Glaubens bei. In Deutschland, der Weimarer Republik, breitete sich in katholischen Kreisen eine tiefsitzende Bedrohungsangst aus, die sich in einem konservativen Abwehrkampf gegen den sogenannten Kulturbolschewismus verdichtete. Unter diesem Begriff wurde jeglicher Schmutz und Schund subsumiert, der angeblich in Deutschland Einzug hielt, insbesondere durch den Einfluss nicht-religiöser, kultureller und politischer Verbände, Bewegungen und Publikationen. Diese Entwicklung würde als Angriff auf die katholische Moral und Gesellschaftsordnung empfunden, was zu einer verstärkten Mobilisierung konservativer und kirchlichen Kräften führte. Der Volksverein Das katholische Deutschland, eine der einflussreichsten katholischen Organisationen jener Zeit, intensivierte seine Aktivitäten und veranstaltete unzählige Versammlungen, um gegen die vermeintliche Bedrohung durch den Bolschewismus und die Säkularisierung vorzugehen. Um diese Abwehrmaßnahmen auf eine systematische Grundlage zu stellen, wurde am 8. September 1931 eine spezielle Forschungs- und Auskunftsstelle über Bolschewismus, Gottlosenbewegung und Freidenkertum eingerichtet, die unter der Leitung des katholischen Theologen Konrad Algermissen stand. Diese Institution verfolgte das Ziel, die vermeintlichen Gefahren des Bolschewismus und des atheistischen Gedankenguts wissenschaftlich zu analysieren und öffentlichkeitswirksam zu bekämpfen. Besonders bemerkenswert ist die finanzielle Unterstützung dieser Einrichtung, sowohl durch die deutsche Reichsregierung als auch durch den Heiligen Stuhl. Dies verdeutlicht, dass der Kampf gegen den Bolschewismus nicht nur von konservativ-katholischen Kreisen, sondern auch von staatlicher Seite als notwendig erachtet wurde. Die enge Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat in dieser Frage zeigt, wie stark der Antikommunismus als gemeinsamer ideologischer Nenner diente, eine Allianz, die später im Nationalsozialismus ihre problematische Fortsetzung finden sollte. Im August 1930 befassten sich die deutschen Bischöfe auf ihrer Fuldaer Konferenz intensiv mit der sogenannten Bolschewismusgefahr und der Bedrohung, die sie für Deutschland und die christliche Welt sahen. Ihre Einschätzung war eindeutig. Sollte es nicht gelingen, die revolutionären Grundsätze aus den Köpfen der Menschen zu verbannen, wären Frieden und Ordnung in Deutschland ernsthaft gefährdet. In dieser Sichtweise galt der Bolschewismus als existenzielle Bedrohung, die Deutschland früher oder später als reife Frucht in den Schoß fallen würde. Besonders drastisch formulierten die Bischöfe ihre Warnung mit einem historischen Vergleich. Seit den Siegeszügen des Islams habe es keine vergleichbare Todesgefahr für die Christenheit gegeben. Diese Äußerungen stützten sich unter anderem auf den katholischen Politiker Alois Fürst zu Löwenstein, der in seinen Schriften ebenfalls vor der bolschewistischen Zersetzung der christlichen Gesellschaft warnte. Der Bischof von Regensburg, Michael Buchberger, veröffentlichte 1931 eine Schrift mit dem bezeichneten Titel »Gibt es noch eine Rettung?«, in der er die Gefahr des Sozialismus für Deutschland analysierte. Dabei griff er das vorbereitete Bild eines von Bolschewisten geknechteten Russlands auf. Eine dünne Schicht von Diktatoren und Bütteln derselben herrsche über eine ungeheure Masse von versklavten Menschen, die wie Arbeitstieren für karge Nahrung und elende Wohnverhältnisse schuften müssten. Die Vorstellung von der Sowjetunion als ein Ort der Unterdrückung, Hoffnungslosigkeit und Entmenschlichung passte in das ganze Narrativ der katholischen Kirche, die den Kommunismus nicht nur als politische, sondern auch als moralische Gefahr betrachtete. Obwohl Buchenberger den generellen Kampf gegen das Judentum ablehnte, sah er dennoch in Teilen des jüdischen Volkes eine Gefahr für das Volksganze. Er sprach von einer gerechten Notwehr gegen Auswüchse, die angeblich das Gemeinwohl und die Volkswohlfahrt gefährdeten. In seiner Argumentation verband er gängige antisemitische Klischees mit einer christlichen Abwehrhaltung gegen eine angeblich jüdisch dominierte Kultur der Gottlosigkeit. Besonders die Verbreitung antichristlicher und antireligiöser Literatur wurde als Angriff auf die sittliche Integrität der deutschen Jugend betrachtet. In dieser Rhetorik spiegelt sich das tief verwurzelte Misstrauen gegenüber liberalen und sozialistischen Strömungen wider, die von katholischer Seite oft mit jüdischem Einfluss gleichgesetzt wurden. Angesichts dieser Lageeinschätzung überrascht es nicht, dass die deutschen Bischöfe zu Beginn der NS-Herrschaft grundsätzlich positiv auf die Machtergreifung Hitlers reagierten. Sie begrüßten es, dass die Nationalsozialisten der gottlosen Bewegung, dem Kommunismus und der von ihnen als moralischer Verfall empfundenen Moderne Einhalt geboten hätten. Die Hoffnung, dass das NS-Regime der katholischen Kirche in Deutschland wieder größere Handlungsfreiheit einräumen würde, führte zunächst zu einer gewissen Annäherung zwischen Kirche und Staat. Die deutschen Bischöfe setzten zu Beginn der NS-Herrschaft große Hoffnungen auf Hitler und formulierten dies in einem Gebet fast schon in messianischer Sprache. Zitat: Möge es unserem Führer mit Gottes Hilfe gelingen, dieser ungeheuer schwere Werk in Unerschütterlichkeit und treuster Mitwirkung aller Volksgenossen zu lösen. Zitat Ende. Diese Unterstützung wurde in den folgenden Jahren trotz wachsender Spannungen zwischen Kirche und Regime immer wieder erneuert. Besonders deutlich zeigte sich das im Herbst 1936, als die Bischöfe mit einem Antibolschewismus-Hirtenbrief versuchten, sich der nationalsozialistischen Reichsregierung erneut anzudienen. Der Hintergrund: Hitler hatte am 4. November 1936 bei einem Treffen mit Kardinal Faulhaber auf dem Obersalzberg schwere Vorwürfe gegen die Kirche erhoben. Die Bischöfe reagierten darauf mit einer Betonung des gemeinsamen Feindes des Bolschewismus. In dem Hirtenbrief charakterisierten sie den Bolschewismus als unmenschlich und stellten die Frage, ob dieser nicht als Strafgericht über die Völker verhängt sei, das zur Sühne aufrufe. Der Text warnte eindringlich davor, dass der Bolschewismus jede staatliche und gesellschaftliche Ordnung umstürzen werde und betonte dessen militärische Bedrohung. Insbesondere die Verbindung zwischen Kommunismus und Bolschewismus wurde hervorgehoben. Beides galt in der kirchlichen Wahrnehmung als Todfeind des Christentums und jeder Religion. Besonders bemerkenswert war die bewusste Parallelisierung zwischen Papst Pius XI. Und Hitler. Die Bischöfe stellten heraus, dass beide am selben Tag, dem 14. September 1936, öffentlich gegen den Bolschewismus auftraten. Am Vormittag hatte der Papst in einer Rede vor spanischen Flüchtlingen im Vatikan scharf mit dem Bolschewismus abgerechnet. Am Abend hielt Hitler auf dem Nürnberger Parteitag eine Rede, die in der ganzen Welt übertragen wurde und ebenfalls eine Generalabrechnung mit dem Bolschewismus enthielt. Diese parallelen Auftritte wurden von den Bischöfen als merkwürdiges Zusammentreffen dargestellt und suggerierten eine ideelle Einheit zwischen Kirche und Reich im Kampf gegen den Kommunismus. Rechtsgerichtete katholischen Zeitschriften wie die Schönere Zukunft verbanden Antisemitismus und Antibolschewismus zu einem ideologischen Kampfbegriff. In dieser Lesart wurden Bolschewismus und Judentum als untrennbare Bedrohung für die europäische Kultur dargestellt. Das Handbuch der religiösen Gegenwartsfragen griff diese Argumentation auf und zitierte dabei sogar Hitler, indem es von einer Weltgefahr sprach, die einen globalen Abwehrkampf erfordere. Der Bolschewismus wurde als Verteidigung europäischer Kultur gegen asiatische Unkultur dargestellt, wobei die Feinde dieser Kultur als volksfremde, meist jüdische Revolutionshetzer identifiziert wurden. In dieser Logik wurde der Bolschewismus nicht nur als politische Bedrohung, sondern als existenzieller Feind aller Völker gebrandmarkt. Die Jesuiten und Russland. Die Jesuiten hatten eine wechselvolle Beziehung zu Russland, die sowohl positive als auch negative Erfahrungen umfasste. Nach der Aufhebung ihres Ordens im Jahr 1773 fanden sie nicht nur in Preußen, sondern auch in Russland Zuflucht. Dort konnten sie sich bis 1820 relativ ungestört ausbreiten, ehe sie schließlich auch dort unter Druck gerieten und vertrieben wurden. Doch ihre Präsenz in Russland hatte Spuren hinterlassen und auch nach ihrer Vertreibung behielten sie ein starkes Interesse an diesem Gebiet. Mit der russischen Revolution von 1917 änderte sich die Lage drastisch. Die Jesuiten, wie auch andere religiöse Gruppen, gerieten ins Visier der neuen bolschewistischen Regierung, die systematisch gegen kirchliche Strukturen vorging. In dieser Zeit wurde Russland für die katholische Kirche zu einem besonderen Problemfeld, das sowohl Bedrohung als auch Herausforderung darstellte. Papst Benedikt XV. Reagierte auf die neue Situation, indem er 1917 das päpstliche Institut für orientalische Studien in Rom gründete. Dieses Institut sollte dazu dienen, den Fortbestand des Katholizismus in Russland zu sichern und Strategien für den Umgang mit der orthodoxen Kirche zu entwickeln. Seit 1922 stand das Institut unter der Leitung des Jesuiten Michel de Urbani, der eine zentrale Figur in den vatikanischen Bemühungen um Russland wurde. Im Auftrag des Papstes war er nicht nur für die Erforschung der russischen Kirche zuständig, sondern sollte auch an einer Wiedervereinigung der orthodoxen Kirche mit Rom arbeiten. Seine Tätigkeit hatte somit eine doppelte Funktion. Zum einen sollte er die Verfolgung der Katholiken in Russland dokumentieren und Unterstützungsmaßnahmen koordinieren, zum anderen betrieb er aktive Verhandlungen, um die russische Kirche näher an Rom zu binden. 1925 wurde Urbani schließlich direkt nach Russland entsandt, um dort Gespräche mit der orthodoxen Geistlichkeit zu führen. Diese Mission war höchst riskant, da die sowjetische Regierung jegliche kirchlichen Einmischungen aus dem Ausland mit Argwohn betrachtete. Die europäische Kultur wurde in einem scharfen Gegensatz zur asiatischen Unkultur dargestellt, das Abendland den Barbaren des Ostens gegenübergestellt. Diese Dichotomie war nicht nur eine ideologische Abgrenzung, sondern auch eine tief verwurzelte kulturelle Vorstellung, die sowohl von katholischen als auch von nationalistischen Strömungen gefördert wurde. Die Jesuiten spielten dabei eine besondere Rolle, da sie nicht nur Feindbilder über den Osten pflegten, sondern gleichzeitig von der Vorstellung einer fruchtbaren Begegnung zwischen Russland und dem Abendland fasziniert waren. Diese Ambivalenz zeigte sich unter anderem in ihren Bemühungen, die einstige Jesuitenkirche in Vilna zu reaktivieren und damit eine Brücke zwischen Ost und West zu schlagen. Gleichzeitig wurde der Bolschewismus nicht nur als eine politische oder wirtschaftliche Herausforderung betrachtet, sondern als eine grundlegende Bedrohung für das christliche Menschenbild. Jesuitische Theologen und Intellektuelle analysierten den Bolschewismus als eine Ideologie, die weit über eine bloße Wirtschaftsform hinausging. Er wurde als eine Ersatzreligion verstanden, die mit der christlichen Offenbarung unvereinbar sei. Diese Argumentation diente nicht nur dazu, den Kommunismus als gottlos darzustellen, sondern auch, um die eigene Mission als geistlichen Kampf zu legitimieren. Für viele Jesuiten konnte der Bolschewismus letztlich nur durch das Christentum überwunden werden. Als die Nationalsozialisten auf ihrem Parteitag die Weltgefahr Bolschewismus beschworen, 1941 die Ausstellung Sowjetparadies inszenierten und der Völkische Beobachter im Juli desselben Jahres den Kampf Deutschlands gegen Moskau als Kreuzzug Europas gegen den Bolschewismus bezeichnete, griffen sie auf bereits tief verwurzelte Bilder und Vorstellungen zurück. Die katholische Kirche, insbesondere die Jesuiten, hatten sich lange vor der NS-Propaganda mit diesen Feindbildern auseinandergesetzt. Die Darstellung des Kommunismus als existenzielle Bedrohung für das christliche Abendland war in kirchlichen Kreisen längst etabliert. Und die NS-Propaganda fand hier eine ideologische Grundlage vor, die sie geschickt für ihre Zwecke instrumentalisierte. Das jesuitische Kriegsziel. Auf jesuitischer Seite kristallisierten sich im Zweiten Weltkrieg zwei zentrale Kriegsziele heraus, die eine bemerkenswerte Doppelrichtung aufwiesen. Einerseits wurde der Krieg als Kampf für das Reich Gottes in Russland interpretiert, andererseits sah man in ihm zugleich einen militärischen Kampf für die religiöse Wiedergeburt unseres Vaterlandes. Diese doppelte Perspektive spiegelte sich in Parolen wie «Alles für Deutschland», «Deutschland für Christus» wider, die bewusst gegen die nationalsozialistische Ideologie abgegrenzt wurden. Selbst die NS-Propagandaformel von «Einzig» wurde von den Jesuiten umgewandelt als «Einzig des Fähnleins Christi», in die Sprache der katholischen Jugendbewegung übertragen, um dem Krieg eine spirituelle Dimension zu verleihen. Neben dem äußeren Feind, dem Bolschewismus in der Sowjetunion, identifizierten die Jesuiten auch einen inneren Feind im eigenen Land. Den Nationalsozialismus, der die Kirche und insbesondere den Jesuitenorden systematisch unterdrückte. Damit griffen sie auf bereits bestehende Konflikte zwischen dem Jesuitenorden und dem NS-Staat zurück, die sich schon in den 1930er Jahren intensiviert hatten. Die Vorstellung von Deutschland als einem christlichen geprägten Staat beinhaltete für sie die klare Abgrenzung gegenüber allen als kulturbolschewistisch empfundenen Erscheinungen. Dabei richtete sich diese Ablehnung nicht nur gegen den Nationalsozialismus, sondern auch gegen alle Strömungen, die man als Bedrohung für die christliche Tradition wahrnahm. Was jedoch unklar blieb, war die Frage, wie genau ein militärischer Kampf gegen die Sowjetunion zugleich zur Verwirklichung des eigenen nationalen Projekts «Deutschland für Christus» beitragen sollte. Die Logik, dass ein Sieg über den Bolschewismus im Osten automatisch zur inneren Erneuerung des eigenen Landes führen würde, wurde nicht weiter erläutert. Ein weiteres zentrales Kriegsziel der Jesuiten war die vollständige religiöse Wiedergeburt Russlands. Dabei ging es nicht nur darum, den Bolschewismus mit militärischer Gewalt zu besiegen, sondern auch um die Rettung von Millionen gottlosen Menschen vor der ewigen Verdammnis. Die Jesuiten sahen es als ihre missionarische Aufgabe, die russisch-orthodoxe Kirche wieder mit der römisch-katholischen Kirche zu vereinen. Ein Jesuitenbruder brachte diese Hoffnung in einem Brief auf den Punkt. Zitat: «Hoffentlich vereinigt Jesus sie wieder mit dem Stuhl Petri. Er kann ja alles.» Zitat Ende. Diese Idee war nicht nur innerhalb des Jesuitenordens verbreitet, sondern wurde auch von Papst Pius XII. Geteilt, der in seiner Weltweihe an das unbefleckte Herz Mariens am 31. Oktober 1942 zum 25. Jubiläum der Fatima-Erscheinungen ausdrücklich die Bekehrung Russlands als Ziel ausrief. In der katholischen Vorstellung war Maria nicht nur eine geistliche Beschützerin, sondern eine Siegerin in allen Schlachten, die den Frieden bringen und Russland in den Schoß der römischen Kirche zurückführen würde. Der sinnlose Krieg. Mit fortschreitendem Krieg und zunehmendem Leid der Zivilbevölkerung begannen einige Jesuitensoldaten, ihre bisherige Deutungsmuster zu hinterfragen. Während sie sich noch 1941 als Werkzeuge Gottes gesehen hatten, die sein Strafgericht über den gottlosen Bolschewismus vollstrecken sollten, kamen sie 1944 zunehmend zu einer umfassenderen Sichtweise. Gott sprach sein Urteil nicht nur über den Bolschewismus, sondern über beide Systeme gleichermaßen. Ein Jesuitensoldat schrieb im Februar 1944, Zitat: «Wenn man sagt, Gott schweigt und lässt dieses Massenmorden geschehen, ich glaube, er spricht lauter als je zuvor vom Wert des Lebens, von Klassen und Völkeranschauungen, die den Himmel herunterreißen und die Erde neu gestalten wollen. Er spricht sein Urteil über Stolz und Hofart und den Geist des Diesseits. Zitat Ende. Diese Reflexionen zeigen eine wachsende Desillusionierung über den Krieg und seine Rechtfertigungen. Während anfangs die Vorstellung eines göttlichen Kampfes gegen den Bolschewismus vorherrschte, stellte sich mit der Eskalation der Gewalt und des menschlichen Leids zunehmend die Frage nach der moralischen Verantwortung aller Beteiligten. Einen Monat vor der Kapitulation der Wehrmacht konstatierte ein Jesuitenbruder in Berlin den totalen moralischen Zusammenbruch am Ende des Krieges. Er sprach offen von den Irrgängen der Schuld und verglich die Situation mit dem neutestamentlichen Gleichnis von Sturm auf dem See. Nur der Herr könne die Menschheit aus dieser Katastrophe retten. Diese Worte spiegeln das Dilemma wider, in dem sich viele gläubige Soldaten am Ende des Krieges befanden. Die religiöse Deutung des Krieges als göttlicher Auftrag war ins Wanken geraten, die Realität hatte viele der ursprünglichen Gewissheiten zerstört. Der Zweite Weltkrieg war von unübersehbaren Verbrechen gegen die Menschlichkeit geprägt. Dennoch erklärte die katholische Kirche weder vor, während noch nach dem Krieg das Mittun von Christen in diesem Konflikt als grundsätzlich unerlaubt. Die katholischen Oberhirten griffen stattdessen auf traditionelle Deutungsmodelle zurück, die es ihnen ermöglichten, sich nicht eindeutig gegen den Krieg als solches zu positionieren. Diese Haltung war ihnen insofern leichter möglich, als sie sich selbst nicht unmittelbar im Kampfgeschehen beteiligt waren. Das anfängliche hehre Gefühl vieler Jesuitensoldaten als Werkzeug Gottes, das Gericht über den Bolschewismus zu vollstrecken, wich mit zunehmender Kriegsdauer einer düsteren Erkenntnis. Sie begannen zu sehen, dass nicht nur der Kommunismus, sondern auch der nationale Sozialismus, der ihnen ebenfalls zutiefst verhasst war, offenbar von Gott gestraft wurden. Mehr noch, sie erkannten, dass Hass, Sünde und Schuld auf allen Seiten zu finden waren. In dieser Einsicht blieb letztlich nur noch die Hoffnung, dass allein Gott aus diesem Chaos retten könne. Doch diese Entwicklung führte die Jesuiten nicht zu einer neuen kritischen Reflexion über die Rolle im Krieg, sondern zurück zu einem traditionellen Deutungsmuster, dem Glauben an göttliches Wirken in der Geschichte, das über menschliches Verständnis hinausgehe. Die Vorstellung, dass sie durch ihre Kriegsbeteiligung einen Beitrag zur Verteidigung der christlichen Ordnung leistete, wurde zunehmend brüchig. Letztlich scheiterte das gewandelte Ideal einer christlichen verantworteten Kriegsbeteiligung daran, dass der Zweite Weltkrieg nicht mehr und mehr als Verbrechen an der Menschheit entpuppte. Am Ende stand die nüchterne Erkenntnis, dass menschlich gesehen keinen Ausweg aus diesem Irrgängen der Schuld gab. Zum Abschluss dieser Folge hoffe ich, dass sie euch gefallen hat und euch erneut einen weniger bekannten Geschichtsschatten näher bringen konnte. Wer von euch hatte schon einmal von den Jesuiten in der Wehrmacht gehört? Lasst es mich wissen. Für alle, die mehr über das Thema erfahren möchten, empfehle ich das Buch «Jesuiten in Hitlers Wehrmacht, Kriegslegitimation und Kriegsführung» von Antonia Leugers, einer Expertin für Katholizismusforschung. Sie bietet eine detaillierte Darstellung des Lebens der Jesuitensoldaten sowie der historischen Zusammenhänge. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren, am besten per Mail unter geschichtsschatten@geschichtsschatten.ch. Oder über die sozialen Medien. Ihr findet meinen Podcast auf Mastodon, X, Blue Sky, Threads, Instagram und TikTok. Sucht einfach nach Geschichtsschatten. Wer mich und meinen Podcast unterstützen möchte, kann das auf verschiedene Weise tun. Ich freue mich über Bewertungen und Kommentare auf den Podcast-Plattformen, aber auch über finanzielle Unterstützung. Auf Apple Podcast könnt ihr für 3 Euro im Monat den Podcast unterstützen und erhaltet exklusiven 24 Stunden vorab Zugriff auf neue Folgen. Auf Steady gibt es verschiedene Pakete mit zusätzlichen Goodies sowie einem Newsletter zum Abonnieren. Und auch auf Patreon habt ihr jetzt die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen und exklusive Inhalte zu erhalten. Wir hören uns wieder am ersten Montag des nächsten Monats. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und vergesst nicht, ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen.